Wie oft hast du Sex?
Wie kommst du dazu, mich das zu fragen? Warum interessiert dich das?
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 147.
Insecurities.
Hallo, ihr kleinen Täubchen.
Zu einer neuen Folge Couple Off begrüßen euch Batman und Robin.
Warum Batman und Robin?
Laut deiner Mutter bin ich Batman. Ich fühle mich so. Passt auf. Die Erklärung ist, nach der letzten Folge, ausgerechnet nach einer Folge über Missverständnisse, telefoniert Iris mit ihrer Mutter an diesem Samstag.
Ach, das war so gut. Meine Mutter fragt mich, ob Matthias zum Essen kommt. Meine Mutter macht immer geiles Essen am Wochenende.
Ja.
Und ich meine so, ja, ich glaube nicht, der wird noch Badminton spielen. Und meine Mutter war völlig irritiert.
Sie hat direkt gesagt, was? Wie alt ist der?
Und ich war dann irritiert und habe mir gedacht, hä? Man kann das doch in jedem Alter spielen.
Ich war auch irritiert. Und zwar so lange, bis ich sie dann gesehen habe am Sonntag. Und die Auflösung kam. Bis dahin dachte ich, was ist denn ihr Problem? Bin ich ihr zu jung für Badminton? Spielt man das erst als Rentner? Oder bin ich ihr zu alt für Badminton? Denkt sie, das spielen nur Kinder?
Und dann sieht meine Mutter Matthias und fragt ihn dann, wie es war, Batman zu spielen.
Und sie hat sich's halt wirklich vorgestellt. Hat den Kopf über mich geschüttelt.
Und hat dich dann gefragt, mit wem du Batman gespielt hast.
Ob ich so von Dächern gesprungen bin und so.
Und ob du dabei ein Kostüm anhast. Ich lag auf dem Boden, Leute. Weil sie hat es wirklich ernst gemeint. Sie hat es einfach falsch verstanden.
Und
mit
diese,
Batman.
Die Empörung bei gleichzeitiger Akzeptanz. Okay, mach dein Ding. Ich finde es komisch. Ich finde dich zu alt dafür, aber mach halt.
Das ist, ja, aber das ist meine Mama. Dafür liebe ich sie. Ja. Die merkt, dass Menschen manchmal wirklich komisch sind.
Und, als ob
und dann
ich damit,
akzeptiert sie das.
Wenn ich das hätte, als ob ich offen damit umgehen würde, als ob ich sagen würde, erzähl ruhig deiner Mutter, dass ich diese Kostümspiele da mache, dass ich von Dächern springe.
Aber
kein
vielleicht
Problem.
Gibt's das, Matthias, und dann ist das auch wirklich okay.
Ja, hat viel mit Akzeptanz zu tun, das stimmt. Ja. Ja.
Ansonsten hatten wir eine sehr ruhige, aber schöne Woche. Wir haben uns ein bisschen erholt von der Tour.
Oh, war auch nötig. Wir haben viel nachgedacht. Hast du irgendwelche neuen Erkenntnisse über die Welt?
Ich habe überlegt, wie sind Reiche? Und ich wollte wissen, wie funktioniert Jeff Bezos?
Allein das schießt mich wirklich auch schon wieder ab. Ich habe überlegt, wie sind Reiche?
Ja, passt auf. Ich habe über Jeff Bezos nachgedacht. Und dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, ich war schon selber Jeff Bezos.
Ach ja? Früheres
Öfter
Leben.
Mal. Nee. Wenn ich die Sims gespielt habe.
Oh.
Für alle, die Sims nicht kennen, das ist ein Spiel.
Ja, haben wir beide in unserer Kindheit schon gespielt, so als 11-, 12-Jährige, ne? Da gab es die erste Version. Simuliert das echte Leben. Kleine virtuelle Menschlein, mit denen du eine Karriere startest, ein Haus baust, immer neue Möbel kaufst.
Genau.
Soziale Bindungen, ja.
Und darin liegt halt auch der Spaß im Spiel. Du baust dir das alles selber auf und du fängst bei Null an.
Ja.
Aber es gab Cheatcodes. Und mit diesen Cheatcodes konntest du einfach so einen Code eingeben und dann hattest du immer mehr Geld.
Das ist brillant, dass du dadurch auf das Gefühl von Jeff Bezos kommst. Das stimmt.
Nicht dadurch, sondern pass auf, ich war ja dann irgendwann mal Jeff Bezos bei den Sims, weil ich hatte so viel Geld.
Ja.
Ich habe mir alle Häuser gekauft, ich habe alles gemacht. Und irgendwann mal macht das Spiel dann keinen Spaß mehr.
Ja.
Weil du kannst dir alles leisten, du hast alle Einrichtungen ausprobiert. Und was fing bei mir dann an?
Und nicht nur bei dir. Ich check, worauf du hinaus willst.
Hast du mal einen Pool gebaut
ja,
bei den
sicher.
Sims?
Ja, sicher. Natürlich.
Hast du einen Sim reingemacht?
Natürlich.
Hast du dann die Leiter entfernt,
ja,
so dass er danach ertrinkt?
Ja, klar. Und hast du auch Sims in winzig kleine Räume
ja.
eingesperrt, wo keine Türen mehr waren?
Natürlich.
Hast du dann einen Herd mit reingebaut, den sie benutzt haben, bis es brannte? Bis sie brannten, um es ganz
oh
drastisch
Gott.
Auf den Punkt zu bringen.
So, und jetzt ist genau der Punkt. Was sagt das über unsere Psyche? Was sagt das über Jeff Bezos? Also
und
über
Elon
solche
Musk,
Menschen,
ja?
Ja, die so reich sind. Und dann, also weil ich habe mich oft gefragt, warum geben die nicht einfach cooles Geld aus? Also dass die einfach mal so sagen würde, ey, weißt du was? Hier habt ihr das ganze Geld.
Ja.
Ich habe ja noch viel übrig. Und die machen das ja einfach nicht.
Aber nicht nur das, dass das ausbleibt. Ich finde das wirklich krass, welche Parallele du da siehst.
Mhm.
Und geh voll mit Pool bauen und Leiter wegnehmen. Sims
ertrinken lassen oder verbrennen lassen. Das ist wirklich eine erschreckende Parallele zu Fließbänder bauen, Toiletten entfernen und die Leute, die daran arbeiten, Windeln tragen lassen.
Das war doch in dieser einen Doku, ne?
Aha. Oder eine Social-Media-Plattform einfach mal komplett kaufen, Regeln entfernen und Hass verbreiten. Mal gucken, was passiert.
Einfach mal sich wieder fühlen.
Ja,
ne? Ja, das waren Gedanken, die ich die Woche hatte.
Das wird ja auch verfilmt, die Sims.
Ja?
Ja, mit Margot Robbie, habe ich gelesen.
Angucken.
Ich finde das auch wirklich komisch. Es gibt auch Lego-Movie und so. Die Sachen, mit denen wir als Kind gespielt haben, die keine wirkliche Geschichte beinhaltet haben, wo die gesamte Geschichte eigentlich von uns und unserer Fantasie und Projektion gelebt haben. Diese Sachen. Daraus jetzt wirklich so krasse Blockbuster zu machen, finde ich komisch. Ich warte auf Minesweeper, der Film. Ich bin ganz
sicher. Solitär.
Das ist auch gut. Solitär, hast du es betont?
Ja.
Solitär. Ich spiel.
Heißt es nicht Solitär?
Solitär, glaube ich.
Aber sage ich doch, Solitär.
Ja, bei dir wird das kein Hollywood-Film, der kommt dann aus der Schweiz. So, spiele mal das Ründli Horte. Solitär.
Ich dich höre es nicht. Ich habe es genauso gesagt wie du.
Erste Silbe betont oder letzte? Solitär oder Solitär?
Ja, Solitär.
Ja, aber okay, das ist gut gesehen.
Übrigens, für alle, die jetzt neu dabei sind und sich denken, hä, was hat jetzt Insecurities, ja, Unsicherheiten mit dem Geschwafel da zu tun? Das ist nur das Intro.
Geht gleich los. Eine Sache, die im Intro immer noch passiert, ist, dass wir eine Nachricht von euch aufgreifen, manchmal mehrere, wenn es Feedback zu vergangenen Folgen gibt. Meistens aber ein Scheißproblem oder Post vom Arschloch, Shitmove der Woche, wird sich von alleine erklären, was dahinter steckt. Diesmal haben wir ein Komplettpaket aus gleich drei Sachen in einem geschickt bekommen.
Oh, ein Triptychon. Triptychon?
Ein Tripper, genau.
Triptychon. Wie wird das Scheißwort ausgesprochen?
Triptychon.
Vielen Dank.
Hier kommt das Triptychon.
Was ist dein Scheißproblem?
Der Shitmove
der Woche.
Post vom
Arschloch.
Also ich habe einen Bürojob im Gesundheitswesen, was in der Praxis bedeutet, dass ich quasi jederzeit für meine Ärzte erreichbar sein muss, für den Fall, dass es zum Beispiel einen Notfall mit Patienten gibt. Und das heißt eben auch, dass in meinem Job Urlaubsvertretung sehr wichtig ist, dass man immer sicherstellen muss, dass jemand da ist, der einen vertritt und im Notfall erreichbar ist. Man sollte meinen, dass das Leuten in meinem Job klar ist und auch alle dieses Interesse haben, eine Urlaubsvertretung zu haben. Nun habe ich diese eine Kollegin, nennen wir sie Chantal, die sich schon in der Vergangenheit nicht an dieses ungeschriebene Gesetz gehalten hat und zum Beispiel sehr kurzfristig verkündet hat, dass sie nun länger im Urlaub ist. Ich komme also heute aus dem langen Osterwochenende zurück an den Schreibtisch und werde von einer dritten Kollegin gefragt, ob ich diese Woche für Chantal die Vertretung übernehme. Die ist einfach in Urlaub abgedüst und auch nicht erreichbar. Und ich habe diese Woche Freitag eigentlich selber frei und Chantal sollte mich eigentlich vertreten. Und ich werde nun aber an dem Tag arbeiten müssen. Aber der richtige Shitmove kam dann eigentlich erst am Schluss. Und zwar habe ich ihr eine kurze, sehr freundliche E-Mail geschrieben, dass sie in Zukunft bitte mit mir abklärt, ob ich sie vertreten kann, bevor sie in Urlaub fährt. Und dann bekomme ich ihre automatische Abwesenheitsnachricht zurück, in der sie mich als Vertretung angibt und auch noch meinen Namen falsch geschrieben hat. Damit hat sie mir dann gefühlt auf allen Ebenen gezeigt, wie unbedeutend meine Existenz in ihrem Leben ist. Ja, wie würdet ihr mit so einer Kollegin umgehen? Ich bin eigentlich ein total kollegialer Mensch und arbeite in einem wirklich tollen Team, aber die raubt mir manchmal einfach wirklich den letzten Nerv. Liebe Grüße und ich freue mich schon drauf, euch in Düsseldorf endlich wiederzusehen. Tschüss.
Ich muss leider, bevor wir über eine Lösung des Scheißproblems nachdenken, das da drin steckt, sagen, das gehört zu diesen Shitmoves, die einem Respekt abverlangen. Also mir zumindest. Well played, Madam Chantal. Das ist schon krass. Erstmal Quit-Move, abhauen, ohne irgendwie Verantwortung zu übernehmen und es zu kommunizieren. Dann Sabotage-Shit-Move, nicht erreichbar sein. Und dann, dass du dich selber erreichst, dass du eine Abwesenheit, ich finde das so brillant.
Das ist so gut.
Oh, ich hätte es so gerne, dass alle Leute, die mir was schreiben, was mir nicht gefällt, eine Abwesenheitsnotiz mit ihrer eigenen Adresse bekommen.
Und dann auch noch das i-Tüpfelchen.
Ja.
Der Name falsch geschrieben.
Respekt. Das hilft ihr leider erstmal gar nicht, ne? Wenn wir Respekt an die Täterin zollen.
Ich finde, diese Art von Mitarbeiter müsste eigentlich auch gefeiert werden. Aber nicht, weil sie was besonders Gutes machen.
Du gehst richtig all in. Jetzt voll die Route feiern, okay?
Nein, dass man einfach klar macht, was die da eigentlich im Team tun. Also name it and tame it.
Ah, eine Auszeichnung für Scheißverhalten.
Genau, du hast ja manchmal so diese Auszeichnung Mitarbeiter des Monats. Das sind ja dann diejenigen, die das super gut machen und fürs Unternehmen gut sind.
Ja.
Aber wie wäre es mit dem Shitmover des Monats? Dass man einfach wirklich klatscht und genau benennt, was der grandiose Shitmove war.
Ja.
Und wie genau das Ganze geplant war und dass man da schon Respekt zollt. Und damit machst du es groß und zeigst auch jedem, was das eigentlich für eine Person ist.
Finde ich brillant. Also so lässt sich's übertragen auf Unternehmen, wo es vielleicht auch wirklich Firmenfeiern gibt, bei denen man das so als Programmpunkt anmelden kann. Ich möchte einen Preis verleihen. So wie sie ihren Job beschrieben hat, mit freier Mitarbeit und so, ist das vielleicht nicht ganz so einfach, das bei einer Veranstaltung zu machen. Rundmail an alle als Alternative mit so einer Nominierung, große Überschrift, die Mitarbeiterin in Anführungsstrichen des Monats mit einer genauen Erklärung ihrer
Top-Fähigkeiten.
Genau. So Schritt in Schritten, was sie gemacht hat und wie brillant das war.
Aber es muss auf jeden Fall empathisch, charmant und lustig sein.
Ja.
Weil dann haben erstmal alle daran Spaß, genau. Auch die Person selber.
Genau.
Aber sie wird es kein zweites Mal machen.
Ja, weil sonst wird es bitter. Daran vorbei manövrieren, dass man nicht bitter klingt, sondern wirklich eher den Humor. Ja, ich glaube auch.
Also vielleicht könnt ihr uns ja schreiben, wenn ihr das in eurem Unternehmen einführen solltet. Wir werden das teilen auf jeden Fall.
Oh ja, ja. Ich könnte mir echt vorstellen, dass das eine Strategie ist, die so Aussicht auf Erfolg hat, weil man ja, das führt uns rüber, die Person, die es betrifft, verunsichert.
Well played, Matthias.
Das Thema.
Insecurities. Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, ja? Weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe also, als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es Loli mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
In der Vorbereitung auf diese Folge bin ich nochmal durch mein ganzes Leben.
Das klingt wie der Moment vorm Tod, wo einmal nochmal alles rückwärts abläuft.
Ey, manche Szenen haben sich echt so angefühlt. Ich wollte die nicht nochmal durchleben.
Oh, das kenne ich gut. Das ging mir auch so.
Wann war bei dir die Zeit, wo du besonders unsicher warst?
Zwischen 3 und 38. Es hält auch noch weiter an. Ich bin mein ganzes Leben, wir sind ständiger Begleiter, die Unsicherheit, seit ich denken kann. Manchmal in Phasen, manchmal so einzelne Momente, die genau wie du das beschreibst, so körperliche Empfindungen, die wiederkommen. Ich kann jetzt wieder rot werden, wenn ich mich an bestimmte so Situationen erinnere, nur konzentriert genug erinnere, in denen ich sehr unsicher war. Aber die, genau diese Momente, in denen ich es wirklich als nur unangenehm empfunden habe, die sind gehäuft in der Kindheit und Jugend. Dann wurde es besser. Ich habe irgendwann gelernt, die Unsicherheit als den Begleiter, der sie ist, zu sehen und zu behandeln.
Bei mir war das viel später, Matthias.
Ja?
Die schlimmsten Emotionen kamen hoch, als ich im Jahr 2018 angelangt bin. Und das war nämlich unsere Gründung von Arouse, die Selbstständigkeit.
Ja, stimmt.
Ich habe mich echt gefragt, die Woche, würde ich dieses Jahr gerne nochmal erleben? Ganz klare Antwort, nein. Das war grausam.
Oh Gott, ich glaube ich auch nicht. Aus anderen Gründen, aber da war echt viel Aufwühlendes. Und all das, was neu war, wir wussten noch so wenig, wie wir damit umgehen sollen.
Ja, stellt euch das so vor. Mein Leben hat sich von heute auf morgen verändert. Als ich noch eine Angestellte war, war der Job für mich mehr oder weniger Privatsphäre.
Dachtest du, die haben deinen Computer komplett gecheckt. Die wussten auf jeden Klick, den du gemacht hast, wussten die.
Wir sollten übrigens mal eine Folge über Datensicherheit machen. Da könnte ich immer so ein paar Geschichten erzählen. Mhm. Auf jeden Fall. Ich habe nicht mit meinem Partner zusammengearbeitet,
ja.
Nicht mit meiner Familie, nicht mit meiner besten Freundin. Und das hat sich während der Selbstständigkeit von heute auf morgen verändert. Auf einmal waren die Menschen, die mir am wichtigsten sind, mit im Unternehmen dabei. Plus natürlich noch andere, die mit zum Team gehört haben. Und das war krass für mich, weil ich wusste auf einmal, okay, mein Leben ist komplett neu. Ich habe ganz viele Herausforderungen.
Und guck mal, jetzt rückblickend weiß ich, warum das ein Problem war. Aber damals wäre meine erste Reaktion gewesen und ist vielleicht von einigen von euch auch, hä, wieso? Ist doch total Sicherheit spendend, wenn du dir die Leute, denen du vertraust, mit denen du dein Leben teilst, die dich so gut kennen und so weiter, wenn du mit denen gemeinsam was startest, da bist du doch voll abgesichert.
Das ist zum Teil auch so. Deswegen wollte ich das und bis heute bereue ich das keine Sekunde. Es war perfekt. Aber man hat ja ganz viele Unsicherheiten bei sich selbst. Und wenn ich jetzt mit dir auch noch jeden Tag über meine Unsicherheiten rede und du über deine Unsicherheiten, dann ist nur noch Unsicherheit im Team. Und irgendwie braucht man ja auch Sicherheit. Also irgendwer muss die Sicherheit im Team geben. Und ich war nun mal diejenige damals, die dem Team hätte Sicherheit geben sollen.
Alle deine Anlaufstellen, deine möglichen Retter sozusagen, waren plötzlich mit Teil des Systems, der Konstellation, das vielleicht manchmal Rettung oder Anlaufstellen gebraucht hätte. Also wir konnten, niemand konnte diese Doppelrolle spielen. Ist übrigens das Gleiche, das muss man nicht nur auf Karriere übertragen, auf Gründung oder so. Manche Leute, die zum Beispiel Therapie lernen, eine Ausbildung machen, werden so gefragt, ja, aber kannst du dann auch mich als Partner oder als jemanden in der Familie oder so, ne? Kannst du nicht auch mich therapieren? Kannst du mir nicht damit helfen? Funktioniert nicht. Man kann nicht innerhalb von Systemen, die zusammenhängen, eine Rolle spielen, die nur jemand spielen kann, wirklich spielen kann, der von außen drauf schaut und dazukommt.
So, und da war ich jetzt komplett unsicher. Alle meine Anlaufstellen sind mit mir unsicher.
Ja.
Also habe ich irgendwo außerhalb Sicherheit gesucht. Und dann trifft man auf Menschen, die es nicht nur gut mit einem meinen.
Wohin bist du gegangen? Ich habe so viel Scheiß im Kopf gerade, was man da sagen könnte. Bist du zur Polizei gegangen? Können Sie mir helfen? Ich bin ein bisschen unsicher im Beruf.
Ich habe mich zum Beispiel ja mit anderen CEOs und so getroffen. Das war ich eigentlich ganz gut, weil die waren auch unsicher, die kannten diese Probleme. Aber es gab dann zum Beispiel Menschen, die hast du dann zum Beispiel irgendwie 10, 15 Jahre vorher mal schon getroffen. Dann sind sie selber selbstständig Freelancer und machen auf einmal auf beste Freunde und finden es ganz toll, was du machst. Aber in Wirklichkeit wittern die nur eine Chance für Geld.
Ja.
Dann verarschen die dich. Also so Sachen sind mir halt passiert. Und ich finde, es gibt so ein gutes symbolisches Bild für diese Zeit der Selbstständigkeit. Und zwar kannst du dich noch erinnern, als wir unsere Agentur eingetragen haben und dann diese Briefe bekommen haben.
Oh ja, wir mussten, glaube ich, irgendwie, wir hätten, wenn wir darauf reingefallen wären, hintereinander 80 Mal Handelsregister bezahlen müssen, dass wir im Handelsregister eingetragen sind. Es kommen lauter Fake-Briefe, die super professionell aussehen, als kämen sie von dieser Behörde, jener Behörde. Und ich glaube, das müssen ja auch Leute machen, die davon leben. Also die ein Businessmodell haben, das davon lebt, dass unerfahrene Menschen, die frisch gegründet haben, aus Unsicherheit Fake-Rechnungen bezahlen, um nur bloß nichts falsch zu machen und irgendwie belangt zu werden. Gleich bei Schritt 1 der Gründung, sofort im Knast.
Deswegen muss man immer alles genau überprüfen. Das haben wir zum Glück immer gemacht.
Ja.
Aber es gibt so andere Bereiche. Zum Beispiel, an welchen Vermieter gelangst du? Da werden auch die seltsamsten Verträge dann geschlossen.
Ja.
Oder kriegt man überhaupt einen guten Anwalt oder Steuer? Also allein mit solchen Sachen fängt es an. Und worauf ich hinaus will, das ist ein Minenfeld.
Ah, jetzt wissen wir, wo er spielt. Minesweeper, der Film. Junge Gründerin in Berlin.
Ja, so ungefähr. Man hat wahnsinnig viel Unsicherheit.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich habe in dieser Zeit so viel gelernt wie in keiner anderen Zeit.
Ja, das ist für mich total zentral an dem Thema. Unsicherheit ist wie Wachstumsschmerzen. Es ist unvermeidbar in jeder Situation, in der du was Grundlegendes Neues lernst und dich viel zu schnell weiterentwickelst, sodass du erst so nachhumpelst. Weißt du, du steckst schon in irgendeiner neuen Situation, es ist schon ganz viel Neues von dir gefordert, da musst du erst reinwachsen und diese körperlich unangenehme Unsicherheit ist ein unvermeidlicher Begleiter dann.
Für mich war es sehr schmerzhaft zu sehen, dass ich halt, dass die anderen das durchaus checken, in welcher Lage ich bin, dass ich jetzt gerade irgendwo Sicherheit suche.
Ja.
Und dass es schon Menschen in meinem Umfeld gab. Gut, ich war auch wirklich in so einem Haifischbecken, ne? Das war nicht alles nur nett.
Du bleib im Minenfeld, das Bild ist perfekt.
Ja, das hat mir schon selber wehgetan, dass ich gemerkt habe, scheiße, die anderen merken das und die können mich jetzt benutzen. Und das war schmerzhaft für mich, weil das wollte ich nicht. Ich wollte kompetent sein. Das war mir immer wichtig.
Okay, das heißt, du hast eine Art Feuertaufe schon hinter dir und wenn du jetzt auf der Bühne stehst und wieder was komplett Neues, eine Unsicherheit, ein Sich-Aussetzen ist das ja, ein Sich-Aussetzen einem unmittelbaren Feedback von Leuten, die mit Erwartungen kommen, die dir zuschauen, wenn du auf der Bühne spielst. Du kannst nichts nochmal aufnehmen, du kannst nicht schneiden, du kannst nicht auf ein Studium, wie ich jetzt zum Beispiel zurückgreifen, wo man mit ein bisschen Sicherheit lernt, wie das ist mit einer Bühne und so. Du stehst da, wenn du das jetzt damit vergleichst, mit diesem schmerzhaften neuen Minenfeld von damals, ist das vergleichbar? Fühlst du dich wohler, sicherer?
Ich finde das jetzt eine richtig schöne Unsicherheit. Also jetzt natürlich, ich habe manchmal so Abende, da denke ich mir, verdammt, ich will gut sein und dann will ich an mir arbeiten und ich habe auch ein bisschen was Verbissenes dann.
Nicht auf der Bühne, kann ich dir sagen, als Partner neben dir. Aber hinterher, wenn ich dich reden höre, da denke ich mir, holla, du bist aber streng zu dir, du.
Ja, aber damit kann ich arbeiten.
Ja.
Weißt du, das ist etwas, da bin ich mit mir beschäftigt und ich habe nicht das Gefühl, in einem Haifischbecken zu sein, sondern das ist nämlich, das ist für mich so krass, dieser Unterschied. Plötzlich arbeitet man mit Menschen zusammen, die dir nicht die ganze Zeit irgendwas wegnehmen wollen. Sondern es ist ein Teamgedanke da. Und dann auch mit den Menschen, wenn man auf der Bühne steht und man sieht halt alle plötzlich live,
ja,
dann ist es was unglaublich Schönes. Also es ist ein gleichzeitig schönes Gefühl und ich habe eher nur einen Performance-Druck.
Ja.
Ich will liefern und ich will, dass die Leute zufrieden sind und dass das, was ich davor habe, dass das wirklich auch was mit ihnen macht.
Ja.
So.
Das sind völlig andere Ziele als diese Phase, über die wir davor gesprochen haben.
Davor? Ich habe richtig Vertrauensverluste in die Menschheit bekommen. Ich habe wirklich abends da gesessen und habe mir gedacht, okay, ich kann niemandem mehr vertrauen. Sogar mir selber nicht mehr.
Weil du währenddessen Rechnungen bezahlt hast, die du gar nicht bezahlen musstest. Ja, ich verstehe. Es ist ein völlig anderes Lebensgefühl. Ja.
Ja. Und was ich jetzt bei der Tour so witzig finde auch,
ja,
wir signieren ja danach die Bücher. Und wenn dann die Leute auf uns zukommen, bin ich ein bisschen awkward manchmal. Also es ist, ich merke das richtig, dass ich bin kein Vollprofi, sondern ich freue mich ernsthaft. Aber ich
im Gegensatz zu jedem Vollprofi, der sich halt nicht ernsthaft freut.
Ich glaube, es gibt so Vollprofis, die können das dann so richtig spielen.
Ja.
Aber bei mir ist es noch so, ich gucke dann einfach oder ich bin noch so, okay, hi. Wir sind ja Menschen.
Aber guck, an dem Punkt sind wir uns wirklich auch wesensähnlich. Egal, wie oft ich als Schauspieler schon auf der Bühne stand, das habe ich auch. Das dann, wenn Leute vor uns stehen und es ist kurz Pause, ich mache die ja auch mit. Ich bin dann ja nicht derjenige, der sagt, so, dann reden wir mal.
Pass auf, wir haben eine Sprachnachricht dazu bekommen.
Ich hatte eine Erfahrung mit Unsicherheit bei eurer Show am Gründonnerstag in Berlin im Columbia Theater. Wie ihr versprochen habt, man lernt dort Leute kennen, das auf jeden Fall. Ja, am Ende bei dem, wo man nochmal auch mit euch Fotos machen oder sich eine Widmung im Buch abholen konnte, stand ich vor euch und wusste nicht so wirklich, was mit mir oder meinem Sprachapparat anzufangen. Also das, was ich jetzt hier sage, das hättet ihr mir diese Frage dort gestellt, nach Unsicherheit, hätte ich nicht beantworten können. Das ist, habe ich dann wieder gemerkt, einfach was komplett anderes, wenn man Leuten gegenübersteht, die man sonst vielleicht wirklich eher nur über, ja, aus Podcasts oder aus also auf den Ohren hat oder auch mal über auf einem kleinen Bildschirm sehen kann, das ist was ganz anderes, wenn jemand im Fleisch und Blut vor einem steht. Und da kommen so viele Sinneseindrücke auch dazu. Und man selbst ist ja auch den Sinneseindrücken des Gegenüber ausgesetzt. Und man hat nicht die Möglichkeit, nochmal eine Nachricht zurückzurufen wie hier oder etwas nochmal anders zu formulieren, anders zu sagen, anders zu schreiben. Da wird man ganz anders, reservierter. Man kann auch ein Meme vielleicht nochmal kontextualisieren, aber ein Joke, den man macht, ob der in dem Moment richtig ankommt, das weiß man nicht.
Also mir geht's genauso.
Mich beruhigt das gerade sogar, dass es beiderseitig vielleicht nicht mit allen ist, aber hin und wieder.
Das ist einfach auch eine total seltsame Situation, weil wir stehen dann da und für uns ist das schön, normal. Mhm. Und für die meisten auch, aber es ist trotzdem komisch, dass man sich dann plötzlich, man hat sich ja noch nie vorher so richtig im Leben privat getroffen.
Ja.
Und dann hat man so eine kurze Zeit, wo man miteinander reden will und man hat dann so einen Druck, dass man es gut machen möchte.
Genau, du hast einen Performance-Druck und der hat ganz viel wirklich mit den Erwartungen zu tun, mit den Projektionen
ja.
auf das Gegenüber. Was denkt der wohl, was denkt die wohl? Sowas geht in einem vor. Und weißt du, was ich glaube? Die Unsicherheit steigt genau mit den Einsätzen, mit den, worum geht's eigentlich? Was könnte denn passieren? Nur ist das halt total subjektiv.
Ja, und ich finde das so ein tolles Beispiel, weil wir kennen das doch aus ganz vielen anderen Kontexten in unserem Leben. Also jetzt bei uns ist es halt sehr speziell, aber alle kennen das, dass man plötzlich eine Person mal, die man online, mit der man nur geschrieben hat zum Beispiel.
Ja.
Und dann hat man ein Date und man trifft sich.
Mhm.
Und man ist, vielleicht ist es erstmal ein bisschen komisch am Anfang. Oder man hat nur eine kurze Zeitspanne, irgendeine Person zu beeindrucken.
Mhm.
Und ich habe jetzt gemerkt, bei dieser ganzen Nummer, wo wir jetzt auch ganz viele Leute dann im Nachgang von unserer Show gesehen haben, manche haben sich so einen Kopf gemacht, was sie uns da sagen könnten.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, wir fühlen das doch. Also du könntest jetzt einfach nur Macaroni sagen und das wäre schön. Also du kannst
oh, das wird passieren. Garantiert. Hey, eine ist auch in Berlin gekommen und hat, sie ist mit ihrer Unsicherheit so umgegangen, dass sie einen fiesen Witz nach dem anderen gemacht hat. Sie hat direkt gesagt, boah, wart ihr schlecht.
Ja.
Mich hat das ja sofort abgeschossen. Aber sie hat auch selber, sie hat permanent thematisiert, weiß ich nicht, ob ich damit jetzt, also versteht ihr, dass das Humor ist? Also, na gut, dann mache ich weiter. Ihr wart so schlecht.
Ja. Ja, das war super. Ich finde, die anderen haben mich ja beruhigt. War das bei dir auch so? Ich hatte
ja,
so
ja.
einen Performance-Druck. Ich hatte die ganze Zeit Angst, okay, sehen die jetzt, wie müde ich bin, weil ich nicht gut geschlafen habe vor Aufregung in den Nächten davor.
Mhm.
Sitzen meine Haare? Rieche ich? Weißt du so? Man macht sich halt tausende von Gedanken.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, okay, die anderen machen sich auch diese Gedanken und das hat mich beruhigt.
Bei mir war in Berlin eine Parfümflasche ausgelaufen im Rucksack. Ich glaube, ich habe gut gerochen. Vielleicht zu gut. Aber bei mir waren es auch, ja, ich hatte die Momente, wenn, deine Schrift ist ja so wunderschön, wenn was signiert werden sollte, der Text, den hast halt du immer geschrieben. Und für mich war es auch wirklich eine neue Erfahrung in diesen Momenten, oh, jetzt muss ich gerade, also wenn ich jetzt schweige und abwarte, bis du fertig geschrieben hast, ist blöd. Ich sollte vielleicht irgendwie gucken, dass ich das jetzt gerade mit ein bisschen Gespräch am Laufen halte. Ich habe angefangen, immer dasselbe zu fragen. Jedes Mal.
Ja, man fängt es, weil man, also diese Unsicherheit, die anderen haben, hat man auch selbst.
Ja.
Und mir hilft es jetzt im Nachgang nochmal drüber nachzudenken, hey, ich glaube nicht, dass irgendeiner von denen urteilt.
Nee, genau.
Und wir tun es ja auch nicht, also könnte man sich ja eigentlich mehr entspannen.
So ist es. Das ist das, was ich mit den Einsätzen vorhin meinte. Subjektiv in dem Moment kommen sie dir wahnsinnig hoch vor. Es könnte was ganz Schlimmes passieren, wenn du jetzt scheiterst und enttäuschst. Rückblickend stellst du fest, nee, und es urteilt noch nicht mal jemand, selbst wenn es ein bisschen komisch war, wenn du kurz wirklich nicht wusstest, was du sagen solltest. Niemand, also mir hat bisher zumindest noch niemand hinterher geschrieben, mein Gott, warst du komisch.
Und dazu haben wir auch eine Sprachnachricht.
Wenn man selber eine Insecurity hat, zum Beispiel Speck am Bauch oder eine Zahnlücke oder so, bei anderen findet man das nicht schlimm und vielleicht sogar schön. Und weiß ich selber nicht. Ich glaube, das haben ziemlich viele. Und ich finde das eine sehr interessante Sache.
Ich finde das einen so schlauen Gedanken.
Ja.
Wie schön findet man das, wenn man etwas Unperfektes bei der anderen Person sieht. Ich liebe das, wenn ich das bei anderen Menschen beobachten kann, wenn sie in irgendeiner Form gerade zum Beispiel komisch gucken oder eine komische Haltung haben.
Ja, das erinnert, also allein, dass du das mit dem komisch gucken sagst, erinnert mich tatsächlich direkt an einen Moment, in dem ich sehr, sehr unsicher war. Weil ich das ja habe, das kennst du ja von mir, wenn ich in einer Art leichten Trance bin im Alltag, in Gedanken verloren, Tagträume, dann kriege ich so einen stierenden Blick. Mhm. Und ich habe ja eh schon relativ große Augen und die werden dann glubschig. Ich starre mit weit aufgerissenen Augen irgendwie ins Nichts. Und als ich das erste Mal vor einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern stand und Schauspielunterricht dort angeboten habe, wir wurden aber erstmal vorgestellt. Es gab auch noch andere Sachen, die angeboten wurden, Tanz und Gesang. Und ich war halt der, der zuständig war für Schauspielunterricht. Und während wir eingeführt und vorgestellt wurden, habe ich im Kopf nochmal durchgedacht, was ich gleich sage oder wie ich mich präsentiere, wie ich von Schauspiel erzähle und was wir da machen würden. Die konnten sich freiwillig anmelden. Während ich das durchgegangen bin, habe ich halt diesen stierenden Blick bekommen. Und bin aufgewacht aus diesem Blick, dadurch, dass ich gemerkt habe, dass Mädels darüber tuscheln, dass ich gerade richtig wie der letzte Psycho die Leute anstarre.
Wie so ein Psycho, aber ich finde es cool. Also das ist genau das, was ich meine.
Man die fanden sieht, das nicht cool, die hatten Angst, glaube ich. Die kamen nicht.
Ich liebe das, bei anderen Menschen das zu beobachten. Und dann geht man ja eigentlich immer so hart mit sich selber ins Gericht.
Ja.
Aber eigentlich mögen wir das doch, wenn wir das bei anderen Menschen sehen. Ich habe mir noch nie gedacht, Mensch, was hat denn die Person für einen Oberarm?
Jetzt ist für mich die entscheidende Frage, aber hilft dir das? Hilft dir diese Erkenntnis für deine Unsicherheit in dem Moment?
Ja, schon.
Ja?
Also man kann ja dann damit spielen, dass man halt vielleicht auch ein bisschen komisisch ist.
Ja, da kann ich mir ein bisschen was von dir abschauen. Ich glaube, du machst das ganz gut, ja. Du kriegst dann eine Leichtigkeit und ein bisschen so eine Selbstironie. Ich gehe als ersten Reflex, wenn ich merke, ups, ich bin gerade komisch und man sieht's, dann gehe ich erstmal auf Rückzug. Ich habe ein Video gesehen, kann ich euch auch in die Shownotes hängen, die habe ich geschickt, von einem TED-Talk, wo so eine Frau beschreibt, wie man damit umgehen soll, wenn man sich irgendwie in die Ecke gedrängt fühlt, wenn was Übergriffiges passiert und man erstmal unsicher, defensiv reagiert. Fragen, die einfach völlig unmöglich sind. Sie gibt es dann als Aufgabe auch und sagt, stellt euch gegenseitig absolut übergriffige, deplatzierte Fragen. Wie oft habt ihr Sex? Und so. Und sie gibt auch sofort als Strategie dazu, was man tun soll. Dass man mit Fragen, mit Rückfragen reagieren soll. Es sofort zum Thema desjenigen machen soll, der die Frage stellt.
Und wie genau würde das funktionieren?
Stell mir eine unangenehme Frage.
Wie oft hast du Sex?
Wie kommst du dazu, mich das zu fragen? Warum interessiert dich das? Also ja, es ist ein bisschen seltsam, das Gespräch zwischen uns beiden. Aber so soll man es ungefähr machen. Und ich finde einfach nur diese Pointe am Schluss, wenn sie sagt, dass Frauen, wenn sie denen diese Strategie erklären will, mehrere Anläufe brauchen, immer erstmal noch defensiv werden, bis sie irgendwann verstehen, wie man das umdrehen und auf den Fragesteller ummünzen kann. Männer haben damit nie ein Problem. Männer im Gegenteil reagieren damit so ein bisschen so, okay, das soll eine Strategie sein? Ja, damit bin ich geboren.
Leute, das ist echt eine Sache, die ich in der Selbstständigkeit gelernt habe. Man konnte anhand meiner E-Mail lesen, dass ich eine Frau bin. Also nicht, ja, weil ich gesagt habe, liebe Grüße. Iris, sondern an der Art und Weise, wie ich die Sachen geschrieben habe.
Ja.
Und dann hatte ich einen Coach und der hat mir erklärt, dass ich viel zu entschuldigend und defensiv schreibe. Und ich habe es überhaupt gar nicht gemerkt.
Ja.
Und der hat das auch gesehen, dass es bei uns im Team verbreitet ist.
Ja.
Unter den Frauen. Der meinte, man soll immer sehr souverän und konstruktiv den Ball wieder zurückspielen.
Ja, dieses den Ball zurückspielen. Ich glaube, das ist echt ein ganz wichtiger Schlüssel im Umgang mit dieser unangenehm empfundenen Unsicherheit, wenn man sie loswerden will. Oder wenn man, ich meinte ja vorhin, ne, sie wird nie weggehen. Das glaube ich echt. Ich glaube auch an den Misserfolg der Leute, die versuchen, sie ganz loszuwerden, wegzukämpfen, zu überspielen, immer, die sich gar nicht eingestehen würden, dass Unsicherheit mit dazugehört. Ich glaube, das ist eine ganz große Stärke, sogar super wichtig für Zugänglichkeit, für jede Art von Kommunikation, dass man jederzeit in der Lage wäre, unsicher zu werden.
diejenigen, die das gar nicht wahrhaben wollen, komplett verdrängen. Ich erlebe die als schwierig, unzugänglich, hart, sperrig. So, aber damit man das mitnimmt, umarmt und sagt, nö, gehört dazu und ich könnte jederzeit auch unsicher werden. Ich gehe damit aber spielerisch um. Dafür ist wichtig, dass man genau das beherrscht, dieses Bälle hin und her spielen. Tanzen mit der Unsicherheit.
Ich habe aber auch ein Gegenargument.
Ach,
beziehungsweise
ja?
Jemand hat eine Sprachnachricht geschickt und hat einen sehr guten Tipp, wie man mit Unsicherheit umgehen kann.
Was mir bei Unsicherheiten immer einfällt, ist, dass jede Unsicherheit, die man so hat, eigentlich im Kern eine Unsicherheit mit sich selber ist. Was mir irgendwann mal geholfen hat, die zu überwinden, war die Erkenntnis, dass um die zu überwinden, man einfach so tun muss, als hätte man das schon. Das klingt im ersten Moment total Banane, aber im Kern ist es auch nur dieses Fake it till you make it. Also als Beispiel, angenommen, ich will besser in Gruppen interagieren können, dann muss ich einfach so tun, als könnte ich das schon und irgendwann ergibt es dann von alleine und dann gehört es irgendwann dazu. Und das fühlt sich am Anfang sehr, sehr komisch an, aber es hat so eine Macht in sich, weil es rein aus dir selber kommt.
Ich verstehe voll, warum du gesagt hast, das ist ein Gegenargument, weil es so klingt, als wäre das genau diese Strategie, von der ich gerade meinte, die wird dann unzugänglich, hart und so. Ich würde mal eher die Kombination suchen aus dem, was er beschreibt und was ich meinte. Auch das Fake it till you make it kann spielerisch, tänzelnd mit so einem kleinen, ich glaube, Charme ist dann einfach wichtig. Jederzeit in, hey, ich weiß, dass ich gerade nur Fake it till you make it mache, du doch auch. Diese Art.
Oder dass man sich in den Situationen bewusst aussucht. Weißt du noch, als ich den Pitch damals gemacht habe auf Englisch? Ich konnte nicht gut Englisch, habe einen Pitch auf Englisch gemacht. Und hab das souverän eingebaut und hab dann, weil es ging um Stärke in diesem Pitch, dass man seine Stärke zeigen soll, aus seiner Unsicherheit heraus. Und ich habe dann damals gesagt, schaut mich an. Ich kann das hier eigentlich alles gar nicht, mach's aber trotzdem. Und damit haben wir wirklich diesen Pitch gewonnen damals. Und ich habe absolut gefaked, dass ich da ganz selbstsicher und selbstironisch damit umgehe. Ich habe innerlich, habe ich total gezittert.
Ja.
Aber es hat irgendwie funktioniert. Ich habe es mir selber geglaubt.
Und damit bringst du perfekt auf den Punkt, was ich meine. Es war sowohl Fake it till you make it, als auch mit einem Charme zugelassen, dass da eigentlich gerade tatsächlich eine Unsicherheit ist, die du nicht komplett weglügst. Du hast sie ja thematisiert.
Ja.
Also wie wenn du pokerst und sagst, ich blöffe jetzt. Und tatsächlich blöffst du. Und das kann funktionieren. Dass deshalb alle anderen sich denken, okay, wenn du wirklich blöffen würdest, dann würdest du es ja nicht sagen. Du hast was Gutes, ich steige aus. Ich glaube, ich habe gerade kompliziert das Prinzip des Doppelbluffs erklärt. Ja.
Hast du schon mal bewusst dich komisch verhalten, damit du testen kannst, ob die anderen ein Problem mit deiner Unsicherheit haben würden?
Okay, wow. Das ist eine Frage, Iris, wenn ich irgendwo anders wäre und ich würde diese Frage lesen, ich würde sie abfotografieren und dir schicken und sagen, guck mal, könnte von dir sein. Das ist wie die E-Mail, an der man lesen konnte, dass du eine Frau bist. Das ist so Iris.
Warum?
Weil ich im ersten Moment sagen würde, boah, nee, nicht, dass ich mich erinnern könnte, aber du ganz sicher. Und deswegen fragst du wahrscheinlich auch. Das ist so eine richtig typische Iris-Verhaltensweise, nach der du jetzt fragst, ob es auch anderen so geht. Und bestimmt geht es auch anderen so.
Ich mache das in verschiedenen Abstufungen. Also,
hast du sogar ein System.
Also es gibt die leichte Verunsicherung. Ne? Also stell dir vor, ich habe jetzt so meine Nasenflügel
gebläht. Ja.
Genau.
Iris hat eine sehr angespannte Nasenvorderunterseite. Links und rechts bläht es sich.
So, und dass man da einfach die ganze Zeit so im Gespräch da sitzt. Das ist eine Kleinigkeit. Einfach nur zu gucken, sagt die andere Person etwas, schaut sie irritiert auf die Nase oder redet sie einfach ganz normal mit dir weiter. Ich finde, es erzählt viel über andere.
Okay, was erzählt es dir, dass ich ganz normal mit dir weiterreden und mir innerlich denken würde, okay, du hast gerade Atemprobleme?
Dass du ein sehr entspannter Typ bist, der nicht viel urteilt.
Okay,
ja. Und dann gab es aber auch so Situationen, da habe ich das richtig so getestet mit, dass ich Leuten was erzählt habe, wie unsicher ich jetzt bin. Mhm. Aber das waren jetzt keine Freunde oder so, sondern Leute, von denen ich schon eh keine gute Meinung hatte.
Okay, Hells Angels, ja.
Und dann wollte ich gucken, wie weit gehen die eigentlich? Also wie weit benutzen die das? Gehen die gegen mich? Ich weiß nicht warum. Ich fand das total spannend. Ich habe das schon ein paar Mal so im Berufsleben gemacht. Und da siehst du Abgründe, aber so richtige. Wie weit eigentlich einzelne Menschen gehen würden.
Ich habe wirklich direkt einen Thriller vor Augen. Gibt doch solche Plots, in denen sich eine Frau Recht. Sie spielt betrunken in einer Bar, lässt sich immer abschleppen, als würde, also ne, dass sie die Männer so weit bringt, dass sie ausnutzen und sie ist aber gar nicht betrunken und dreht dann in dem Moment den Spieß um.
Ja, vielleicht so ähnlich.
Ja, bei dir ist halt die soziale, alltägliche Variante davon. Ja,
ja. Und ich habe nie was Kriminelles gemacht, wirklich nicht. Aber nur so ein bisschen mal beobachtet. Das machen vielleicht auch andere Leute, aber es ist spannend, auch mal damit dann zu spielen, weil es gibt einem auch ein bisschen Selbstsicherheit zu sehen, guck mal, wie weit andere gehen würden,
ja,
wie gut du dich eigentlich schützen musst in wichtigen Situationen.
Das ist smart an dieser Strategie, das ist wirklich smart. Hast du das jemals mit mir gemacht?
Nee, das habe ich bei Menschen gemacht, wo ich richtig gemerkt habe, die sind richtig manipulativ drauf.
Ja, also hast du das jemals bei mir gemacht?
Nein, aber vielleicht, ich weiß nicht. Worauf ich jetzt aber mit dieser Geschichte hinaus möchte. Mhm. Manchmal hat man doch solche Freundschaften, die man nicht richtig einschätzen kann.
Ja, ja,
da muss man noch mal kurz abklopfen, weil man irgendwie, und das, ja, das klingt schlimm, weil das klingt so, als ob ich jeden testen würde. Ich teste nicht, ja.
Ach, ich finde das eine empfehlenswerte Strategie, mit Unsicherheit, dass man mal testet.
Nein, ich finde testen nicht gut. Mir geht's wirklich um was ganz Spezielles.
Ja.
Kennt ihr das, dass man Menschen im Leben hat, die, und ich rede jetzt hier von meinem Haifischbecken, ja. Da spürt man, dass irgendwas nicht stimmt. Aber diese andere Person will dir die ganze Zeit das Gefühl geben, hey, zwischen uns ist doch ein mega Band.
Ja.
Du und ich, das funktioniert super gut. Und erst über eine lange Zeit checkt man erst, man wird in irgendeiner Form benutzt oder manipuliert. Und dass man dann an dem Punkt, wo man merkt, okay, irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Mhm. Die Person verhält sich eigentlich nicht so, wie man sich verhält, wenn man angeblich sehr gut miteinander befreundet ist.
Ja.
Sie bleibt immer in bestimmten Situationen distanziert. Sie möchte aber immer ganz intime Infos oder wichtige Infos haben, die man eigentlich so nicht erzählen würde.
So, alles, worauf du hinausführst damit, ist dann doch zu testen. Und ich finde, jetzt ist nur entscheidend, ob das eine gute Empfehlung oder eine schlechte Empfehlung ist. Wie sieht der Test aus? Denn ich habe mich ja gerade schon als Fan von Testen oder als auf jeden Fall Befürworter der Strategie geoutet. Wenn Testen bedeutet, spring für mich von der Brücke, traust du dich? Dann ist das nicht die Art von Test, die ich meine. Sondern jetzt kommt's drauf an, was schlägst du für eine Art von Test vor?
Schwer zu beschreiben, aber mal alles auf Null zu setzen. Aha. Die ganzen Emotionen, dass man die Person mal trifft. Und nicht so mit diesem Gefühl, ach ja, die Person ist toll und klasse.
Ich verstehe dich sofort. Ich finde es ein super Test.
Dass man einfach mal wirklich zuhört.
Ja.
Einfach genau hinhören, genau zuschauen, was macht dieser Mensch da eigentlich? Weil wir machen das oft nicht.
Sozusagen den Cache löschen.
Ja.
Papierkorb leeren. Alles auf Anfang setzen. Und einmal der Person zuhören, als würde man sie zum ersten Mal treffen.
Genau.
Das ist doch ein klasse Test. Na klar.
Und dass man dann auch manchmal Momente erleben kann, in denen man sich echt erschreckt.
Ja.
Weil man plötzlich die Sätze ganz anders hört.
Ja.
Und die Person ganz anders sieht, was sie da eigentlich sagt und macht und tut.
Ja.
Ich könnte es so beschreiben. Stellt euch vor, ihr habt ein Kunstbild zu Hause. Und das fandet ihr immer toll und schön, weil ihr habt irgendwie so eine Verbindung zu diesem Bild. Mhm. Ihr wisst gar nicht, warum so. Und irgendwann mal betrachtet ihr dieses Kunstbild aus einer anderen Perspektive. Und dann fällt euch auf, wie hässlich dieses Bild eigentlich ist.
Ich finde den Vergleich so herrlich. Und es ist aber auch direkt die Wertung eindeutig. Es ist hässlich. Also die Freundschaft ist auch eindeutig eine beschissene,
ja,
in dem Vergleich.
Und dass man einfach sagt, okay, vielleicht hänge ich mir mal ein neues Bild hin.
Ja.
Ein anderes Bild.
Ja.
Oder man ist rausgewachsen aus diesem Bild. Ja?
Ja, oder aus der Idee, sich überhaupt Bilder aufzuhängen. Wozu Bilder? Wozu Freundschaften? Fuck it.
Ey, aber wirklich, wenn diese Freundschaften deine Unsicherheiten nicht abbauen, sondern sie weiter verstärken,
ja,
und manifestieren, dann muss ich echt sagen, dann fuck it.
Ja.
Das ist keine gute Freundschaft. Ich habe dazu auch eine Sprachnachricht.
Aha.
Ich würde gerne etwas erzählen, was mir mal sehr geholfen hat und was mir Unsicherheit genommen hat. Weil ich finde es total wichtig, sich vielleicht einfach auch ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wie kann man anderen Menschen ihre Unsicherheit nehmen. Es gibt Menschen, die genau das Gegenteil machen. Also ich finde, das ist zum Beispiel bei Leuten so, die mit Absicht sehr viele Fremdwörter verwenden oder so. Und was ich aber erzählen wollte, war eine Fachprüfung, die ich im Studium hatte. Und ich bin da reingegangen und das Erste, was der Prüfer zu mir sagte, war, dass er ein Gespräch unter Fachleuten führen möchte, dass ich für ihn eben eine Fachperson bin und dass es ein Fachgespräch wird und keine Prüfung, sondern dass er an Austausch interessiert sei und an dem, was ich dazu zu sagen hätte zum Thema, an meiner Meinung. Das hat mich so abgeholt, das hat mich so entspannt, dass das wirklich eine super Prüfung geworden ist und ich überhaupt nicht mehr verunsichert war. Und ich wünschte, dass sehr viele, alle eigentlich, die prüfen oder auch Lehrkräfte, so eine Haltung haben und nicht auch noch den Druck und die Angst und so weiter verstärken mit ihrem Verhalten. Dankeschön und bis bald in Düsseldorf.
Das gefällt mir richtig gut.
Ich würde auch sagen, das sind alles jetzt Fachleute hier, ja, mit denen wir die Sprachnachrichten austauschen.
Ja, im Grunde ist es ja wirklich so. Also nee, ich meine das ganz ernst, wir stellen uns ja auch nicht unter unsere Möglichkeiten, machen uns nicht klein oder so. Wir betonen bei jedem Thema immer wieder, dass wir im Austausch mit euch sein wollen. Und dann gibt es Themen, bei denen manche von euch sicherlich erfahrener sind, Fachleute vielleicht sind, die wir gar nicht sein können. Und das ist ein richtiger Austausch auf Augenhöhe. Es ist dann nur in der realen Begegnung, dass man kurz voreinander steht und sich denkt,
hallo?
Hi. Ja, ich finde es deshalb so gut, weil da komme ich drauf zurück, was ich vorhin schon meinte, Fragen als eine Strategie. Fragen, die den Spielball zurück zum anderen werfen, damit es ein Spiel wird, damit es ein Tanz wird, damit es hin und her geht, ist ja hier genau das Gleiche. Also es gibt Prüfungsfragen, Testfragen, aber es gibt ja auch diese, hey komm, das ist ein Austausch. Ich bin interessiert an deiner Meinung, an deiner Perspektive. Diese Art von Frage, das ist eine super Befreiung aus einer unangenehmen Unsicherheit.
Finde ich auch. Es gibt auch so ein Verantwortungsgefühl.
Ja.
So nicht so ein, oh Gott, ich bin jetzt ein Opfer von einer Prüfung, sondern, okay, wir sind jetzt Fachleute, alles klar. Also man geht anders in das Ganze rein. Ich finde es total toll. Ein richtig gutes Beispiel. Und man kann das doch auch für alles andere übersetzen.
Ja, so im Kindergarten. Morgen, Kinder, wir sind jetzt alles Fachleute. Pass mal auf. Nein, nein, ich verstehe es.
Man bekommt ja Kontrolle zurück.
Indem man sie eigentlich abgibt, schenkt.
Ja.
Und sagt, komm, erzähl du.
Wir haben noch eine gute Nachricht bekommen. Ich lese sie mal vor.
Ja.
Die bringt das so auf den Punkt. Hey ihr beiden, ich persönlich finde, dass Unsicherheit eins der herausforderndsten Gefühle ist, die wir fühlen können. Einerseits ist es oft erdrückend, beängstigend und ruft bei einem negative Gefühle hervor. Andererseits können daraus positive Gefühle entstehen, wenn man seine Unsicherheit überwindet. Ich habe für mich in den letzten Jahren erkannt, dass meine Unsicherheit verschiedene Faktoren hat. Oftmals gebe ich Situationen zu viel Macht. Dadurch habe ich das Gefühl, als würde ich gar keine Kontrolle mehr haben über die Situation und über mich. Ich denke zu viel nach und steigere mich in Situationen hinein. Und um mir zu zeigen, dass das nicht stimmt, bringe ich mich vermehrt in unangenehme Situationen, um meiner Unsicherheit die Macht zu nehmen. Das klappt manchmal gut und manchmal nicht so gut.
Kann ich komplett nachempfinden, wie sie es beschreibt. Ich habe doch auch vorhin geantwortet, dass bei mir die unangenehmen Erinnerungen vor allem in der Kindheit und Jugend liegen. Und so, wie sie das beschreibt, fühlt sich das für mich an, diese Zeit. Ganz viele Situationen, in denen ich, das fing an, dass ich zum Beispiel ungern Sachen gekauft habe, zum Bäcker gegangen bin und Brot oder Brötchen gekauft habe.
Was, oh,
das,
echt?
Ja, mir war das unangenehm, diesen Vorgang zu machen.
Warum?
Also einfach wirklich, ja, ich kann es nicht rational begründen. Es war wirklich ein Gefühl von Selbstbeobachtung, von schaffe ich diese Interaktion? Es ist wirklich das, was jetzt gerade auch immer wieder so als Meme kursiert, dass Leute in der jungen Generation nicht gerne telefonieren, lieber Nachrichten
so
schicken.
Viele.
Ja.
Und ich hätte euch in dem Alter mit 11, 12 schon längst abkassiert. An der Kasse, ne? Im Kiosk. Deswegen kann ich es nicht so gut nachfühlen.
Und abgezockt. Ja,
ja, abgezockt auch.
Ja. Ich glaube auch, da hast du eine Erfahrung nicht in der Art in deiner Kindheit, die ich ganz stark hatte. Ja.
Aber ich kenne das, dass man einer Situation oder sogar einer Person viel zu viel Macht gibt und man dadurch wahnsinnig unsicher wird. Aber ich finde, man muss dann genau hingucken. Warum macht mich das so unsicher? Weil da liegt immer ein Schlüssel für so ein Muster, das man immer wieder hat.
Und meistens in der Kindheit. Deswegen ist es bei mir rückblickend schon so, dass ich das sehe, dass es da anfing. Ich kann mich bei mir schon an Situationen erinnern, in denen ich gemobbt wurde, im Kindergarten schon, in der Grundschule und so dann auch. Aber im Kindergarten hat es wirklich so ein Gefühl von, da war ein einschneidendes Erlebnis, das mich eine Weile geprägt hat und wo ich Jahre gebraucht habe, um mich aus den Folgen bei jeder neuen sozialen Interaktion daraus zu befreien, dass ich mich da unsicher fühle, bedroht fühle.
Hast du schlechte Zähne?
Ah, es ist so eine Iris-Frage an der Stelle. Warum? Nein. Nein, habe ich nicht. Hat man schlechte Zähne, wenn man gemobbt wurde im Kindergarten?
Kann passieren. Kein Scheiß. Ich habe die Woche einen TikTok gesehen, das hat mich umgehauen und danach musste ich ganz viel recherchieren.
Aha.
Ich folge einer Neurowissenschaftlerin auf TikTok.
Ja.
Die hat jeden Tag irgendwelche anderen coolen Facts. Und sie hat davon erzählt, dass es eine Studie gibt von 2018, die habe ich dann auch gefunden, dass man da schon sehen konnte, dass Zahnprobleme, Zahnverlust oder Probleme generell mit Zähnen und Kindheitstrauma öfter zusammenhängen.
Krass, okay.
Und das fand ich super spannend. Und darüber habe ich erst erfahren, dass auch andere Krankheiten einen Zusammenhang mit Kindheitstrauma haben. Zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Lungenerkrankungen.
Okay, das ist voll interessant. Du hast wahrscheinlich mehrere Sachen gefunden. Haben wir Links, die wir in die Shownotes packen können dazu?
Ja.
Oder so ein? Weil mir stellt sich sofort die Frage nach dem Zusammenhang.
Da gibt es mehrere Gründe, die man da annimmt. Also die haben über 50-jährige Amerikaner, die ihre Zähne verloren haben, befragt nach ihrer Kindheit. Und da kam halt sehr viel, zum Beispiel Missbrauch, Elternteil verstorben oder in krasser Armut gelebt.
Mhm.
Zum Beispiel ist Klassismus ein wichtiger Grund, weil viele von denen konnten sich dann später keine richtige Versicherung leisten in Amerika.
Okay, ja gut. Das ist ja so ein richtig nachvollziehbarer physischer Grund dann auch.
Ein
Grund. Ja.
Aber dann zum Beispiel hat man es auch so herleiten können bei anderen, dadurch, dass diese Dinge in der Kindheit passiert sind, haben sie später schlechtere Entscheidungen für sich getroffen, indem sie zum Beispiel exzessiv geraucht haben oder getrunken haben, nicht gut mit sich und ihrem Körper umgegangen sind.
Konsum als Zwischenschritt und dann die Folge. Okay. Mhm.
Also als ich diese Studien gelesen habe, wurde mir einfach klar, wie wichtig die mentale Gesundheit für den Körper ist.
Ja.
Also das weiß man ja, aber
ja,
trotzdem macht es nochmal was ganz anderes auf, wenn man so darüber nachdenkt. Krass, wenn man ganz viel in der Kindheit erlebt hat, das ist ja ein riesiger Rattenschwanz fürs spätere Leben in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und dann gab es aber auch den Grund, dass sie gesagt haben, da kann auch was mit den Zähnen an sich, das habe ich nicht richtig verstanden, aber mit den Nervenenden auch in Zusammenhang sein. Also es ist nicht immer nur, dass du dich dann falsch verhältst im späteren Leben.
Also ja, ich kann mir was vorstellen, grob. Traumareaktion mit Auswirkungen physisch auf das Nervensystem.
Ja, also das viel auch mit Stress. Dass dieser Stress, der dann ausgelöst wird durch das Trauma, dass das auch wirklich physisch schon bei dir ganz viel in der Kindheit macht, so dass du später schlechtere Zähne zum Beispiel hast.
Ja.
Das finde ich total krass. Also es ist super spannend. Vielleicht habt ihr da auch noch mehr Infos dazu, könnt das auch noch mal besser erklären.
Ja, wir sind alle Fachleute. Schickt euer Fachwissen.
Ich habe dann noch nie drüber nachgedacht, dass diese Dinge miteinander zusammenhängen könnten.
Ja. Boah, Iris, das beschäftigt mich in letzter Zeit sowieso viel. Ich habe es auch schon thematisiert, als wir über Kommentare gesprochen haben, dass ich viel mit dem Blick auf andere Menschen, wie sie sich als Erwachsene verhalten, weg von Zahnausfall, sondern wirklich soziales Verhalten, dass ich ganz viel damit beschäftigt bin, was haben die denn als Kinder erlebt? Und jetzt bin ich unsicher, ob ich da in letzter Zeit zu viel fast schon verniedliche. Weißt du, das ist ja auch dann nicht, ist ja auch kein guter Umgang damit, wenn Leute sich total daneben benehmen, schlechte Kommentare schreiben, negativ sind, destruktiv sind und so. Die ganze Zeit mit dieser lieben Bereitschaft zur Entschuldigung da drauf zu schauen. Die geben weiter, was sie als Kinder erlebt haben, die Armen.
Ich finde aber nicht, dass das eine Verniedlichung ist. Ich finde, es ist ein super Weg zur Empathie.
Ja.
Und die braucht man. Also ansonsten geht es in eine ganz falsche Richtung, so dass du einfach diese tiefen Gräben hast.
Da hast du recht. Ich glaube, entscheidend ist, was man dann damit macht. Und da ist ein bisschen meine Unsicherheit. Manchmal weiß ich nicht, was für mich der nächste Schritt ist, nachdem ich eine Nachsicht und eine Empathie empfinde. Was mache ich dann damit? Wie gehe ich dann damit um?
Ich finde, es ist so ein Weg, dass man ein bisschen offener ist.
Ja.
Und dass man wieder dem Prozess vertrauen darf.
Oh, das ist gut.
Ich finde, wir versuchen gerade immer viel zu schnell Antworten für alles zu finden.
Ja.
Und ganz schnell und effizient in jeder Sache zu sein. Ich denke, Leute, ich muss erstmal drüber nachdenken.
Genau. Ja, ja. Aber das ist ja dann was, was man von anderen eigentlich auch erwarten könnte, dass die auch sich nicht so schnell auf irgendwas festlegen und eine Sicherheit behaupten und sagen, das ist die Antwort auf dieses viel zu komplizierte Problem. Wir unterscheiden doch auch bei Shitmoves, als wir über Sicherheit reden, ne? Der kranke Shitmove, der dein Gefühl von Sicherheit angreift. Da unterscheiden wir ja zwischen emotionaler Sicherheit oder Unsicherheit, über die wir jetzt in der Folge hauptsächlich gesprochen haben, und epistemischer. Das ist eigentlich Ungewissheit. Was können wir überhaupt wissen? Welcher Informationslage können wir uns sicher sein, dass die stimmt? Und das ist natürlich ein Riesenproblem in einer Zeit, in der Desinformation wahnsinnig erfolgreich ist. Leute das total teilen, klicken, glauben. Und da hängt aber diese emotionale Sicherheit und die epistemische zusammen. Das sind ja in erster Linie Menschen, die extrem emotional verunsichert sind durch die Zeiten, durch Umstände, Lebensumstände. Und deshalb bei den vielen ungewissen und angstmachenden Themen ganz schnell nach einer simplen, aber falschen Antwort greifen und sagen, die stimmt.
Ja, weil die Unsicherheit gibt.
Ja. An genau der Stelle will ich übrigens jetzt mal zum Schluss was unterbringen, was ich schon für viele Folgen mir immer notiert hatte und dann doch nicht unterbringen konnte. Zum Beispiel, als wir über das Gedächtnis gesprochen haben. Den Mandela-Effekt. Das ist auch was, was ich die ganze Zeit mit Verwunderung verfolge, wenn es wieder einen neuen gibt.
Ist es das mit Britney Spears?
Ja,
und
zum
dem
Beispiel.
Mikrofon?
Ganz genau.
Ey, das ist wirklich faszinierend. Und sie hat dann gar keins, ne?
Ja, also kurz erklärt, es gibt dieses berühmte Musikvideo, sie im roten Latex-Ganzkörperanzug singt Oops, I Did It Again. Und wir haben kollektiv von damals in Erinnerung, dass sie ein schwarzes Mikroport hat. So ein Mikrofon am Ohr, das bis zum Mund ragt, wo sie öfter mal in der Choreografie hingreift und es nochmal zurechtrückt und so. Es gibt aber dieses Video nicht. Also es gibt kein Video, der rote Latexanzug, ja. Das Mikrofon, nein.
Sind wir uns da ganz sicher, ja, Matthias?
Das ist der Punkt, diese Unsicherheit. Aber kollektiv.
Ich habe die Videos auch gesehen und alle haben gemeint, ja, stimmt. Und dann habe ich mir das Musikvideo angeguckt und habe gesehen, okay, das ist wirklich nicht da.
Ja.
Aber bestimmt gibt es doch eine zweite Fassung, die wir irgendwo gesehen haben.
Das ist auch meine erste Antwort da. Ja, aber die scheint nicht so richtig auffindbar zu sein. Vielleicht war es mal ein Live-Auftritt. Aber wo ist der dann? Warum findet man das nicht? Und es gibt noch so ein paar mehr Sachen. Das Ganze ist zum Beispiel auch benannt nach Nelson Mandela, weil es da so einen ähnlichen Effekt gibt, als Leute sein tatsächliches Todesdatum erfahren haben, gab es kollektiv ganz viele, die reagiert haben mit, was? Der ist doch schon längst gestorben. Also die kollektiv sich falsch erinnert haben an ein anderes Todesdatum. Deshalb heißt es der Mandela-Effekt. Und jetzt ist kürzlich ein neuer dazugekommen, wo ich auch guck, es ist die Sicherheit der Gegenstimmen, die dich irritiert, die mich irritiert in dem Fall. Es geht um die unendliche Geschichte. Hast du ja wahrscheinlich auch gesehen, den Film. Am Schluss soll die Hauptfigur Sebastian die kindliche Kaiserin neu taufen. Der soll ihr einen neuen Namen geben. Kannst du dich erinnern, damit endet der Film, dass er diesen Namen ruft? Welcher Name das war?
Nee, das weiß ich nicht mehr, ist lang her.
Für mich ist es sowas von klar, Mondenkind. Gerade jetzt, die Woche, habe ich Freunde getroffen, meine Generation, habe die gefragt, die haben sich auch an Mondenkind erinnert. Das hat mir meine Sicherheit wieder ein bisschen gestärkt. Es gibt aber andere, das meinte ich gerade mit Sicherheit prallt auf Sicherheit, die sagen genauso fest überzeugt, hä, Mondenkind, das war nie Mondenkind, das war immer Rosenkind.
Und was war es jetzt?
Ich glaube Mondenkind, aber die zeigen dann auch Passagen oder spielen diese Szene vor und dann hörst du Rosenkind. Ich finde das, ich weiß dann, also da fehlt mir dann die Zeit, das richtig zu recherchieren, ob das irgendwelche fingierten Sachen sind, die gezeigt werden. Und das gibt's aber mit fast jedem Mandela-Effekt, dass du was siehst, was dich dann in deiner vermeintlichen Sicherheit, das war doch so, bestätigt oder eben nicht bestätigt.
Mhm.
Ich glaube, manche Leute machen sich auch einen Spaß daraus, dann extra Fake-Material herzustellen, das dich absichtlich verunsichert in deiner Erinnerung. Aber dass das überhaupt als Phänomen existiert, bei manchen Sachen denke ich dann, okay, die Erklärung könnte folgende sein, Mondenkind, Rosenkind beispielsweise, dass man Rose visuell hat, dass die kindliche Kaiserin da am Schluss in so einer großen Blume, in so einer Rose oder so ist, so habe ich das noch grob in Erinnerung. Aber mit zu diesem Mandela-Effekt und allem drumherum gehört eine wirklich abenteuerliche Erklärung, eine Theorie, nach der wir Paralleluniversen haben, neue Dimensionen. Und wenn du und ich überzeugte, sichere Erinnerungen an irgendein popkulturelles Phänomen haben, dann sind du und ich aus derselben Dimension, die irgendwann weiß ich nicht, da ging die Welt unter, aber wir wurden rübergeschiftet in diese andere Dimension und da haben die Leute ganz andere Erinnerungen. Fast jedes Detail in dieser Paralleldimension ist gleich und es gibt diese kleinen, feinen Unterschiede und daran merken wir, also das ist diese Theorie.
Boah, ich glaube, ich bin aber gerade ein bisschen in der falschen Dimension.
Ja, ne?
Ich hätte gerne eine andere gerade, wieder so eine friedlichere.
Ja, vielleicht passiert das ja so, dass es hier Apokalypse und dann Reboot in einer anderen Dimension, wo es friedlich weitergeht.
Hast du eine friedliche Sage heute?
Habe ich sogar diesmal tatsächlich. Also eine sehr friedfertige und weise Figur, einen Zentauren. Und es wird dich vielleicht irritieren, weil du die Sage vom Ende unserer Show kennst. Ich spoilere da jetzt auch nichts für die, die noch in unsere restlichen Shows kommen, in Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart. Da erzähle ich von Zentauren. Warum genau Chiron, von dem ich heute erzähle, der ein Zentaure ist, warum der ein Abweichler ist, eine Ausnahmefigur als Zentaure, weise, friedfertig, toll, das werdet ihr in der Show erfahren, wenn ihr kommt. Aber er ist es und bei ihm liegt es daran, dass er eben gar nicht zum Geschlecht der Zentauren gehört. Der wurde nicht aus derselben Linie geboren. Er ist ein Kind eines Titanen, Kronos, von dem haben wir auch schon gehört, und einer Nymphe. Er kommt auf die Welt und er ist halb Pferd, halb Mensch. Und beide Eltern finden ihn sofort scheiße. Was ist das denn? Und verlassen ihn. Kindheitstrauma. Wer weiß, ob ihm im Alter die Zähne ausgefallen sind, aber die lassen ihn komplett im Stich und Apoll nimmt sich seiner an. Apoll zieht ihn groß, bringt ihm die Heilkunst bei, Künste, Wissen, Weisheit, unterrichtet ihn. Er behält sich eben diese Unsicherheit, dieses, was bin ich eigentlich? Ich bin so ein Mischwesen, der kennt andere Zentauren nicht. Für ihn selbst, für seine eigene Wahrnehmung, ist er einfach ein totaler Sonderling, ein Mischwesen. Diese ständige Selbstunsicherheit, aber gepaart mit gutem unterrichtet werden, in Verantwortung genommen werden, das integriert er in sein Leben und dann wird er selber zu einem super Lehrer, der das wahrscheinlich macht, wie in der einen Sprachnachricht, die wir bekommen haben, der die Menschen, die er unterrichtet, dass er die als Fachleute, an deren Meinung er interessiert ist, dass er sie so behandelt. Und er hat eben als einen berühmten, er hat ganz viele berühmte Zöglinge, einer davon ist Asklepios, von dem wir letztens erst gehört haben, der dann so gut in Heilkunst wurde, dass er später auch als Gott verehrt wurde in der griechischen Mythologie. Aber auch Achilles, Herakles, es war so der Star-Lehrer mit seiner Weisheit, weil er eben nicht als autoritärer, ich weiß, wie es geht und du hast mir zu gehorchen, sondern als, ich bin selber unsicher, ich finde mich selber, ich weiß nicht so richtig, wohin ich gehöre, weil er das immer integriert hat in seine Art. Chiron, der weise Zentaur.
Ich finde den cool.
Ja, ne? Ich glaube, das ist wirklich eine der sympathischsten Figuren der griechischen Mythologie.
Was lernen wir von ihm? Eigentlich, dass man seine eigene Unsicherheit umarmen sollte, oder?
Ja, dass sie eh nie weggeht. Dass sie ein sichtbarer Begleiter ist. Du eigentlich das Beste aus dir und anderen Menschen rausholen kannst, wenn du sie nicht wegdrückst, sondern mit drin behältst, ja.
In diesem Sinne, bis nächste Woche. Schickt uns gerne Sprachnachrichten, wenn ihr Scheißprobleme habt oder Post vom Arschloch oder einen Shitmove der Woche. Das Thema für die nächste Folge geben wir, ich denke mal, Anfang nächster Woche auf Instagram bekannt.
Genau.
Wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet, auf Spotify abonniert.
Ja, denkt an unsere Unsicherheit. Uns tun schöne Bewertungen sehr gut.
Wenn ihr uns auch teilt und so, da freuen wir uns sehr darüber. Wir haben euch sehr lieb.
Macht's gut.
Tschüss.